Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, was gibt's Neues? Ich bin neuerdings in Hausschuhen unterwegs im Office. Gehe das Gefühl, irgendwie viele im Office werden so ein bisschen gemütlicher. In Kiel ist weiterhin Eiszeit. Heute auch irgendwie minus 5 Grad. Unser Meer ist sogar teilweise zugefroren hier. Sieht ganz cool aus vom Office. Für die schon mal hier waren, können sich das vielleicht vorstellen. Da sind teilweise so einzelne Eisschollen unterwegs. Habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Und dementsprechend baut man sich natürlich jetzt hier im Innern mehr Gemütlichkeit und für mich heißt das Hausschuhe. So. Um mal direkt so eine komische Frage an dich zu stellen, Ole, was heißt das denn für dich?
Oh, für mich heißt das noch keine Hausschuhe. aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, so ein bisschen Gemütlichkeit hier reinzubringen.
Ja, es sind auch Business-Hausschuhe, würde ich sagen. Also es sind diese, das kann man so aus, es sind so Birkenstocks. Ja. Na gut, lassen wir das so stehen. Ich muss jetzt, ist ja hier nicht meine Business-Hausschuhe, aber es ist so. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. So. Um jetzt hier die Kurve zu kriegen, gehen wir rein in das heutige Hauptthema. Und das ist das große Osteuropa-Marktplatz-Special. Wenn nicht Amazon gewinnt, sondern lokale Champions. Haben wir immer mal wieder. Osteuropa funktioniert einfach anders als Westeuropa im Marktplatz-Business. Man hat häufiger die Situation, dass jetzt nicht der Amazon-Marktplatz dominiert, wie jetzt im Westen. Also im Westen ist es ja so mit Deutschland, Italien, Frankreich, UK und. Hat man einfach eine sehr, sehr starke Amazon-Dominanz. Aber wenn man jetzt deutlich stärker in den Osten geht, dann haben wir da teilweise ganz andere Plattformen. Und das hat auch Gründe, warum die in den Ländern deutlich erfolgreicher sind. So, es gibt ganz andere lokale Payment-Gewohnheiten. Wir haben eigene Logistik-Netzwerke, die anders sind. Wir haben natürlich auch eine andere Markenhistorie. Teilweise sind es Player, die ein großes Stationär-Netz schon hatten, dadurch eine gewisse Bekanntheit. Teilweise haben wir einen starken Kategoriefokus und. Und dementsprechend fliegen wir da jetzt einfach mal durch und wir werden auch über einige Marktplätze sprechen, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Beziehungsweise auch über einige Länder, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Aber um mal warm zu werden, gehen wir rein mit Polen. Da kann man klar sagen, ist nicht Amazon der Platzhirsch, auch wenn Amazon stärker wird. Es ist Allegro und das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Klarer Marktführer da. Wer Polen ohne Allegro plant am Markt vorbei, kann man so sagen. Man kann natürlich sagen, okay, quick and dirty mit Amazon, man greift das ab, was Amazon da hat. Und das wächst auch. Trotzdem, wenn man den Marktplatz ernsthaft angehen will, ernsthaft Volumen bewegen möchte, dann muss man auch Allegro mitplanen. Allegro hat kein Vendor-Modell, Allegro hat nur ein Seller-Modell. Das heißt, man braucht diese Marketplace-Kompetenz. Dann gehen wir in ein Land, über das wir wenig gesprochen haben, nämlich Tschechien. Das ist die Heureka Group, die da dominiert. Das ist jetzt nicht nur ein Marktplatz, sondern es ist ein Hybrid sozusagen aus Marktplatz und Vergleichsplattform. Auch da kann man sagen, im Osten dominiert natürlich irgendwo die Preisattraktivität. Aber auch in Kaufland, Global Marketplace, die ja noch gar nicht so lange da sind, wächst ziemlich stark. Auch in Allegro ist mit am Start. Die haben da mal übernommen. Aber primär ist es eben die Horeca Group. So, gehen wir nach Südosteuropa. Und da haben wir mal direkt drei Länder, die von einem Player dominiert werden. Das ist Rumänien, Ungarn und Bulgarien. Und da ist eMAG das, was Amazon in Westeuropa ist. Das heißt, ihr setzt euch damit auseinander, wenn ihr euch für Rumänien, Ungarn und Bulgarien interessiert. Rüber ins Baltikum und an die Adria. Da haben wir die PHH Group, die dominiert Litauen, Lettland und Estland. Wenn wir nach Kroatien gehen und jetzt kriege ich auf ganz, ganz dünnes Eis, was meine Aussprache angeht, Njuskalo. Würde ich es mal benennen. Slowenien, Ceneche und dann geht es über den Westbalkan. Das kann ich auch wieder vernünftig aussprechen. So, da gucken wir uns Serbien etwas genauer an. Da ist der Marktplatz Ananas stark wachsend. Dann gehen wir nach Bosnien. Da ist es OLX.ba, Nordmazedonien, Pazar mit Z. Und dann eine 3 direkt dran, Pazar 3. In Moldau ist es, und jetzt wird es noch verrückter, 999.md. Und in der Ukraine Ist es Rozteka als klarer Marktführer, aber Ukraine ist aufgrund der Kriegssituation dort sicherlich nochmal sehr besonders anzusehen. Trotzdem war es mir wichtig, das mal so durchzugehen, damit man überhaupt mal weiß, was können denn die Anlaufstellen sein, wenn ich mich für Osteuropa interessiere. Und da merkt man, es wird halt ja sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Und da fährt man auf jeden Fall ganz gut, wenn man eine grundsätzliche Marketplace-Kompetenz hat, weil man vielleicht davon ausgehen kann, dass überall jetzt Top-Vendoren-Strukturen sind. Aber wenn man in Osteuropa erfolgreich sein will, muss man da eben halt sehr, sehr lokal rangehen und auch bereit sein, sich auf die verschiedenen Anforderungen dann der verschiedenen Platzhirschen dort einzustellen. So, wenn wir jetzt wieder in den Westen gehen, so in den Amazon-Ländern, dann muss man auch ganz klar sagen, Amazon dominiert diese Länder extrem stark. Wir reden da von Marktanteilen, Italien 90%, Spanien 87%, Deutschland 86%, Frankreich 81%, UK 71%. Also hier ist Amazon der Marktplatz, wo einfach standardmäßig eingestiegen wird. Super relevant für sich so zu wissen, dass es diese Unterscheidung da gibt. Aber da gibt es dann eben auch noch einige Unterschiede. Was ich auch irgendwie noch spannend finde, vielleicht um nochmal zwei andere reinzubringen. Türkei, das ist die Trendy Oil Group. Die haben auch hier schon einige Versuche gemacht. Ich erinnere mich an vor ein paar Jahren, da haben wir mit einer Influencer-Agentur kooperiert und da war Trendy Oil einer der größten Kunden bei denen, weil die halt über Influencer den Markteintritt hier schaffen wollten. Dann vielleicht nochmal Niederlande, da ist eben Boll ganz klar der Platzhirsch und in Schweden, auch wenn da Amazon immer stärker wird, ist es Giganten AB. Genau, und da muss man sich einfach bewusst sein, wir haben in Europa quasi nicht nur dieses eine Marktplatzmodell mit Amazon, sondern eben auch noch ganz viele verschiedene. Es ist halt typisch immer Pareto, was kann man in wie viele Länder übertragen, welcher Reihenfolge geht man vor, weil man sich natürlich, solange Amazon noch nicht top-notch ist, auch sehr schnell verrennen kann in den anderen, weil die natürlich entsprechende Aufwände mit sich bringen. Genau. Ja, dann gehen wir in ein neues Thema rein. Und zwar gab es in der UK eine ganz spannende Auswertung, wie AI den Retail-Funnel verändert. So, bei ChatGPT ist es so, dass schon über 50 Millionen UK-Shopping-Besuche im Monat zu verzeichnen sind, die halt den Eintrittspunkt über den AI-Chat finden. Ja, da kann man sagen, es sind knapp 30% der UK-Konsumenten, die halt diese Chat-AI für Shopping verwenden. Und ganz interessant fand ich, bei den unter 45-Jährigen sind es sogar fast 50%. Da gibt es auch so ein paar Suchanfragen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Hochzeitsgast-Outfit unter 100 Euro bis morgen geliefert oder sowas. Oder energieeffizienter Kühlschrank für kleine Küche. So. Und wenn die AI das dann kuratiert, entsteht natürlich eine Shortlist an Marken, wo man sich auf jeden Fall fragen muss, okay, in dem Moment, wo ich Produkte habe, wo ein hoher Education-Anteil drauf ist, dann muss ich mich auf jeden Fall stark mit dem Thema beschäftigen für die Frage in Zukunft, wenn man sichtbar sein möchte, wenn ein AI-Agent entscheidet, wer angezeigt wird. Also wichtiges Thema. Dann fand ich auch ganz spannend, EU versus TikTok. Die Europäische Union geht gegen TikTok vor. Vorwurf fand ich ganz spannend. Das ist, die werfen TikTok vor, ein suchtförderndes Design zu verwenden. Da geht es irgendwie um Themen wie, dass Videos per Autoplay-Funktion einfach gestartet werden, dass man endlos scrollen kann und. Gibt noch ein paar mehr. Und die Grundlage rechtlich dafür ist der Digital Service Act. Sollte es da jetzt wirklich dazu kommen, dass das durchgeht, dann sind die Strafen wirklich so dermaßen hoch. Denn das sind bis zu 6% vom Umsatz. Und jetzt aufgepasst halt weltweit. Und nicht nur in dem Land. Das wird bei TikTok mal eben irgendwie um die 10 Milliarden betragen. Also crazy, wie die EU halt jetzt nicht krasse neue digitale Marktplatzplayer selbst hervorbringt, sondern die größten Einnahmen irgendwie generiert, indem sie die Strafen irgendwie erheben auf die, erlassen auf die großen dominanten Player aus den anderen Ländern. Genau. Dann würde ich sagen, Ole, wir gehen weiter zu dir.
Yes, sehr gutes Timing. Ich glaube, ich bin im Hintergrund, musste ich meinen Laptop einmal neu starten, aber ich glaube, man sollte mich wieder hören. Just in time. Ich habe auf jeden Fall fünf spannende Amazon-Nachrichten mitgebracht. Einmal ein richtig, richtig cooles Update. Der Search Query Performance Report, der bisher ja nur in der Seller Central verfügbar war, ist jetzt auch für Vendoren verfügbar. Super spannender Bericht, zeigt konkret Informationen zu Suchbegriffen an mit absoluten Suchvolumen sowie absoluten oder beziehungsweise relativen Marktanteilen der eigenen Marke. Man kann auf Brand-Ebene die 1000 relevantesten Suchbegriffe sehen, man kann auf ASIN-Ebene runtergehen und die 100 relevantesten Keywords, für die man rankt, sehen. Und das, und jetzt wird es spannend, halt mit den ganzen Performance-KPIs entlang des Funnels. Das heißt, man hat einmal Search-Volume generell für die verschiedenen Keywords, Impressions, Klicks, Add-to-Cart und Sales. Also man geht wirklich von ganz oben nach ganz unten im Funnel und kann einmal den gesamten Marktanteil sehen, also was machen Wettbewerber insgesamt an Klicks auf den verschiedenen Keywords und wie ist die Performance der eigenen Marke auf der Keywords und kann so für sich natürlich sehr interessante Insights rausziehen. Beispielsweise als Benchmark nehmen, performe ich eigentlich besser oder schlechter als meine Wettbewerber auf den entsprechenden Keywords? Welche Keywords kann ich vielleicht generell für meine SEO oder auch SEA-Maßnahmen, also für die Werbekampagne noch nutzen, wo ich vielleicht noch ein bisschen unterrepräsentativ unterwegs bin. Also super, super spannender Bericht, nutzen wir für viele unserer Kunden ja in der täglichen Arbeit eigentlich gern. Hat bisher für Vendoren leider gefehlt und entsprechend ein richtig, richtig cooler Schritt. Genau. Dann ebenfalls ein spannendes Update, die Brand Insights auf der Produktdetailseite bei Amazon. Das ist ein kleines Feature, so eine kleine graue Box, wo Amazon spannende Informationen zum Produkt direkt bereithält. Das heißt sowas wie Markenbewertung, Retourenquote und eine KI-generierte Markenbeschreibung und Produktbeschreibung. Das heißt, Amazon versucht hier eigentlich alle Informationen zur Marke und zum Produkt relativ weit oben auf der Produktdetailseite kurz zusammenzufassen für den Endkonsumenten und so wahrscheinlich die Kaufentscheidung einfach schneller möglich zu machen. Ist natürlich sehr gut, wenn das Produkt positive Bewertung hat, die Marke positiv bewertet ist, dann ist das natürlich ein positives Conversion-Signal. Kann natürlich aber auch wehtun, wenn man beispielsweise eine schlechte Retourenquote hat oder die Marke in letzter Zeit ein paar negative Bewertungen hat, kann es ebenso die Conversion verschlechtern. Das heißt, Amazon testet hier sicherlich so ein bisschen, wie kann overall die Conversion Rate verbessert werden, wie kann für den Konsumenten am Ende sichergestellt werden, dass er ein passendes Produkt kauft bei einer guten Marke. Das heißt, solche Auswirkungen oder solche Updates sollte man immer im Auge behalten und gucken, tut sich bei der Marke gerade was, was man sich vielleicht nicht erklären kann, gehen die Sales hoch und runter auf gewissen Produkten, dann kann es meistens oder häufig kann es dann auch so etwas sein, wenn Amazon auf der Produktdetailseite etwas angepasst hat. Dann haben wir noch ein Update in der Amazon Advertising Konsole und zwar gibt es da jetzt eine KI-Übersicht. Das heißt, wenn man links im Menü unterwegs ist, fasst Amazon alle KI-Tools in einem Bereich zusammen. Das ist sicherlich ganz spannend, weil mittlerweile ja in Advertising Konsole zig KI-Tools schon existieren, die in den letzten Monaten eingeführt wurden. Ja, scheint aber so, dass Amazon bisher mit der Nutzung noch nicht ganz so zufrieden ist, weil die verstecken sich teilweise wirklich in verschiedensten Menüpunkten, in verschiedenen Kampagneneinstellungen und jetzt hat man die Möglichkeit, alles in einer UI optisch direkt zu sehen. Amazon erhofft sich sicherlich dadurch, dass diese ganzen KI-Features, die sie dann auch integrieren, im Endeffekt mehr genutzt werden. Ja, für einen selbst als Benutzer ist natürlich auch praktisch erstmal zu verstehen, welche Möglichkeiten habe ich alle in der Advertising-Konsole, wo kann ich schon KI nutzen. Dann letztes spannendes Update, der Creative Agent von Amazon, der KI Creative Agent, muss man dazu sagen, von Amazon, ist jetzt endlich auch in Europa und damit auch in Deutschland verfügbar, beziehungsweise wird jetzt ausgerollt. Ist ein KI-gestütztes Tool für die Erstellung von Kampagneninhalten. Das heißt, man kann sowohl Ideenfindung, Skripte machen, aber natürlich vor allem auch Bilder, Videos und Animationen, Voice-Overs und Musik hinterlegen. Das heißt, alles in dem Bereich Bild, Video, kann man dort erstellen, kann man so ein bisschen mit den anderen ganzen Bild- und Video-Tools vergleichen, die am Markt ja schon da sind. Der große Vorteil hier oder der interessante Vorteil hier ist natürlich, dass Amazon direkt die Retail-Insights mit reinbringt, Audience-Signals, Produkt- und Markendaten, alles, was quasi bei Amazon schon an Produktdetails, an Verkaufshistorie und so weiter da ist, nimmt die KI von Amazon natürlich direkt mit auf. Und das muss man dann quasi nicht der KI erst mit an die Hand geben, sondern das hat Amazon schon als Wissen im Hintergrund zu eurem Produkt, wenn ihr beispielsweise ein Bild erstellt. Das macht es natürlich sehr interessant. Kann für Formate wie Sponsored Brand, Sponsored Display, aber auch Amazon DSP oder Streaming TV genutzt werden. Und wie gesagt, ist jetzt in ganz Europa verfügbar. Wir haben das Ganze natürlich auch schon in der Praxis getestet, sind bisher mit der Ergebnisqualität mal so zufrieden. Also es schwankt aktuell noch sehr stark bei der Amazon KI bzw. bei dem Creative Tool. Da haben wir andere Modelle, andere Tools, die wir nutzen, die da doch schon deutlich besser sind aktuell. Am Ende hängt es aber auch wie bei den meisten KI-Modellen sehr stark von dem strukturierten Input ab, von den klaren Briefings, von einem sauberen Prompting, um dann auch den Output maximal zu gestalten. Aber ich würde sagen, gerade mit diesen ganzen Retail-Insights im Hintergrund zu den Produktdaten kann das auf jeden Fall in Zukunft ein sehr spannendes Tool sein.
Ich würde sagen, ein Thema, lass uns nochmal kurz aufnehmen, weil es gerade ganz frisch reingeflogen ist während der Aufnahme. Und zwar wird die Shoppable Collection zu Ende Februar von Amazon eingestellt. Das Ganze war ja eine Beta. Nach meinem Verständnis, korrigiere mich da gerne, wenn ich es falsch sehe oder falsche Informationen habe. Mir liegt ja auch ein Screenshot vor. Amazon sagt, dass sie diese Beta eben zum 27. Februar halt frühzeitig beenden. Danach werden erstmal die Shoppable Collections automatisch von den Produktseiten beim Plus-Content entfernt. Trotzdem irgendwie bleiben die Module irgendwie weiter in der App Plus, also im Konfigurator, im Backend erstmal sichtbar und einige Module, die es dann doch durch die Beta geschafft haben, wo die Daten klar zeigen, okay, das hat funktioniert, die werden wohl in die Amazon Brand Story integriert. So, das heißt, nicht wundern, wenn bei euch auf der Produktseite die Shoppable Collection auf einmal verschwindet. Ihr habt dann zukünftig die Möglichkeit, diese in der Brand Story wieder aufzugreifen und da so in einer neuen kombinierten Version anzuwenden. Genau, das heißt, wenn ihr jetzt aktuell an Strategien arbeitet, eure Shoppable Collection groß auszurollen, dann vielleicht eher nochmal kurz einen Schritt zurück und jetzt mal abwarten Anfang März, wie das Ganze in die Brand Story integriert wird. Wenn ihr eine Brand Story habt und die Shoppable Collection ist aktuell da drüber geschaltet, wird Amazon die Shoppable Collection entfernen und eure Brand Story stattdessen anzeigen. Ja, ist aber schon etwas, was sicherlich für viele auch nervig ist. Ich weiß nicht, wie schaust du drauf?
Finde ich untypisch. Also ich fand, natürlich war es bisher eine Beta, aber es war schon so, dass es eigentlich für alle Marken ausgerollt ist und die Tests haben auch gezeigt, dass die Performance eigentlich sehr, sehr gut ist, weil man ja wirklich die Chance hatte, in einzelnen Kacheln direkt auf andere Produkte oder verwandte Produkte zu verlinken. Das war wirklich eine richtig gute Möglichkeit. Und dass man jetzt so eine große Rolle rückwärts macht, wo man es ja eigentlich schon quasi für alle verfügbar gemacht hat, wundert mich ein bisschen. Aber dann wird man zumindest die Module, die erfolgreich waren, in die Brand Story noch übernehmen können. So ein bisschen komisch, ein bisschen untypisch finde ich es, weil normalerweise bleibt die Beta dann ein bisschen kleiner, bevor man dann das dann alle ausrollt und dann nochmal zurückgeht. Genau, ein bisschen schade, aber wie gesagt, da dann auf jeden Fall darauf achten, dass man, wenn man aktuell eine Brand Story drin hat, beziehungsweise eine Shoppable Collection, dass man auch eine Brand Story hinterlegt hat und dann danach nicht gar nichts von beiden live hat.
Ja, also Amazon schreibt dazu, so als nächsten Schritt übernehmen wir die erfolgreichsten Funktionen von Shoppable Collections Beta und integrieren sie in die Brand Story, um dein Markenstorytelling und die Kaufbarkeit deiner Produkte zu verbessern. Wir wissen, dass du Zeit in die Erstellung von Shoppable Collections während der Beta investiert hast. Wir schätzen deine Partnerschaft sehr. Ich bin mal gespannt, wie viele Module dann doch irgendwie jetzt über die Brand Story dann auch gespielt werden. Ne? Vielleicht haben wir ja auch einen sehr, sehr großen Funktionsumfang, der sich da dann wiederfindet. Let's see. Alright, das war's soweit für diese Woche von uns. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.